Hallo und herzlich willkommen zum InnoQ-Podcast. Mein Name ist Anja Kammer und heute zu Gast habe ich Theo Pack. Hallo Theo.
Hallo, schön hier zu sein.
Heute reden wir über Resilienz und zwar geht es darum, wie ein System resilient sein sollte oder soll es überhaupt resilient sein und wie resilient muss ein System sein und auch, dass, auch wenn es nicht resilient ist, das auch eine Chance sein kann, auch um später beispielsweise das System zu verbessern, um eben später resilienter zu werden. Und wir werden auch darüber sprechen, dass es nicht nur um technische Maßnahmen geht und dass es nicht nur um Technik heute geht, sondern auch um Menschen, Prozesse und sogar Kultur. Und da freue ich mich drauf. Dann fangen wir doch gleich mal an mit der Definition, was Resilienz überhaupt ist, damit wir alle wissen, worum es geht.
Genau, Resilienz ist im Prinzip die Eigenschaft eines Systems, trotz eines Fehlers, der von außen eintrifft oder durch unerwartete Eingaben von Nutzer oder durch äußere Bedingungen, die dort stattfinden können, trotzdem eine nützliche Funktionalität dem Benutzer bereitzustellen zu können. Das heißt, es geht im Zweifelsfall gar nicht darum, dass ein System dann noch läuft, sondern dass es im Zweifelsfall noch grundsätzlich in der Lage ist, eine Funktionalität bereitzustellen und nützlich zu sein. Das ist im Prinzip der Kern.
Das heißt, ein System läuft, bedeutet, der Server ist erreichbar, aber Nützlichkeit ist ja definiert dadurch, was der Nutzende für nützlich empfindet.
Genau, ne? Also das hängt natürlich immer je vom System ab und auch von der Person, die im Prinzip dann vor dem Rechner sitzt. Aber als Beispiel kann natürlich ein System verfügbar sein, erreichbar sein, aber es kann natürlich so langsam sein, dass ein Nutzer das nicht als nützlich oder als nutzbar empfinden kann, so dass er dann auch nicht mehr in der Lage ist, die Funktionalität oder die Anwendung so zu benutzen, wie er es in diesem Moment dann eigentlich auch benötigt und braucht.
Also als Beispiel so ein Social-Media-Netzwerk, wenn es zum Beispiel ein Social-Media-Netzwerk wie Instagram oder ähnliches wäre, wo es sozusagen sich um Bilder handelt und Videos, die gezeigt werden, wäre das Anzeigen von Bildern und Videos sehr wichtig und kritisch für das System, aber das Hochladen nicht so wirklich, weil das soziale Medium ist ja trotzdem noch nutzbar, ohne dass man neue Medien hochladen kann. Ne? Also das bedeutet, wenn die Daten sichtbar sind, ist das System noch verfügbar und es ist noch nützlich und resilient gegenüber Fehlern. Und der Fehler wäre, dass keine Bilder und Videos mehr hochgeladen werden könnten, aber das System funktioniert trotzdem noch.
Genau. Ich meine, da geht es jetzt schon ein bisschen in die Richtung, was kann ich alles tun, was für Strategien kann ich anwenden, um beispielsweise dann Teilfunktionalitäten noch bereitstellen zu können, sodass ich dann die Anwendung vielleicht nicht als Ganzes nutzen kann, aber zumindest teile und damit dann auch das erfüllen kann, in dem konkreten Fall, was für die breite Masse der Nutzer oder für die wichtigen Nutzer dann noch wichtig ist. Genau.
Und wenn es jetzt andersrum wäre, wenn jetzt zum Beispiel die Bilder nicht mehr angezeigt werden würden, dann wäre es ein Ausfall im Grunde, obwohl die Server noch laufen, aber das Hauptfeature ist nicht mehr da. Also wäre es dann ein Ausfall, oder?
Man könnte es als Ausfall bezeichnen. Das ist ja im Prinzip dann auch das, was dann vielleicht die Leute draußen als Ausfall bezeichnen würden. Ne? Mhm. Also dass die dann über andere Social-Media-Plattformen dann im Prinzip dann sich beschweren, dass Plattform X gerade down ist oder nicht benutzen lässt, obwohl vielleicht die Server noch laufen und obwohl vielleicht dann auch zum Teil noch Bilder geladen werden können, aber in so einer Geschwindigkeit, dass das für einen Nutzer im Prinzip ein Ausfall eigentlich sich als ein Ausfall darstellt.
Ja, das finde ich sehr wichtig. Wenn man immer über Resilienz redet, redet man auch gleichzeitig immer über Verfügbarkeit und dann sagt man, ja, wie viele Neunen habt ihr? Habt ihr Five Nines oder ähnliches? Und ich frage mich dann immer, ja, auf was bezieht ihr denn eure Five Nines der Verfügbarkeit? Ne? Und wie du gerade gesagt hast, es kommt halt auf die Nutzenden an oder wer definiert das? Der PO vielleicht.
Genau.
Ja. Genau. Ich hatte ja schon gesagt, wie resilient soll denn jetzt unser System eigentlich sein? Muss es die berühmten Five Nines haben der Verfügbarkeit, das heißt eine sehr hohe Resilienz und dementsprechend auch eine hohe Verfügbarkeit? Oder brauche ich Resilienz überhaupt? Also brauche ich Resilienz überhaupt für mein System? Brauche ich immer Resilienz? Wie wichtig ist das überhaupt?
Typische Beraterantwort in dem Kontext, es hängt davon ab, ne, in welchem Kontext ich mich befinde, wie meine Anforderungen aussehen. Genau, grundsätzlich würde ich das im Prinzip davon abhängig machen, was meine Qualitätsmerkmale an mein Gesamtsystem betrifft und davon ableitend dann entsprechende Maßnahmen auf verschiedenen Ebenen irgendwie dann treffen. Dann diese Resilienz dann sicherstellen zu können.
Also das bedeutet, anhand von Qualitätsmerkmalen setze ich mir Ziele, Qualitätsziele und anhand der Ziele, die gesetzt wurden von irgendjemandem, vom Management, von Architektinnen, sehen wir dann, wie hoch die Priorität für Resilienz ist.
Genau.
Ja. Und wenn ich über Qualitätsziele nachdenke und wie man sie definiert, dann weiß ich auch, dass ich auch Qualitätsszenarien beschreiben sollte. Das heißt Szenarien, die beschreiben, wie die Qualität sich sozusagen sichtbar wird. Und dann würde ich doch eigentlich auch Ausfallszenarien beschreiben, die dann die Resilienz beschreiben, die ich haben möchte.
Also in der Regel, so wie ich sie beschreiben würde, wird es dann wahrscheinlich dann doch am Ende des Tages in der Kategorie Verfügbarkeit irgendwo verortet werden.
Ah ja.
Das heißt, ich möchte ja meinem Nutzer für eine gewisse Zeit oder meinem Nutzer für eine prozentuale Zeit über eine gesamte Zeitlänge das System zur Verfügung stellen. Das würde ich schon unter dem Begriff Verfügbarkeit sehen. Ne? Also als Beispiel 99,9% des Monats soll der Nutzer in der Lage sein, seine Anwendung nutzen zu können. Das heißt, unter diesem Aspekt würde ich beispielsweise genau diese Fähigkeit sehen. Ich würde es aber auch in anderen Aspekten sehen. Ne? Mhm. Also es ist ja nicht nur die Fähigkeit des Systems, grundsätzlich diese Funktionalität zur Verfügung zu stellen, sondern ich muss mich ja auch darüber Gedanken machen, was passiert in bestimmten Szenarien, und da kommen ja auch andere Eigenschaften zu Trage, wie beispielsweise, dass ich in der Lage bin, ein System wiederherstellen zu können.
Ja.
Und das kann sich dann natürlich auch in anderen Szenarien widerspiegeln. Mhm. Also ich habe, glaube ich, jetzt zumindest in meinen vergangenen Projekten kein Szenario gesehen, was konkret dann auf diese Resilienz abspielt, sondern sie war mehr Teil von anderen Qualitätsszenarien, die dann unter einem anderen Titel dann im Prinzip laufen. Das Gleiche gilt auch beispielsweise, und das zählt ja auch unter Resilienz, dass ein System gewisse Sicherheitsmerkmale aufweisen muss, dass es robust oder resilient gegen bewussten Angreifern ist, und diese Szenarien würde ich dann auch eher unter den ganzen Security-Aspekten dann sehen. Mhm. Und genau, davon ableitend dann entsprechende Eigenschaften bezüglich Resilienz und dann entsprechend den Strategien, die ich dafür dann nutzen würde, verorten.
Das bedeutet aber auch, ganz normale Architekturarbeit führt dazu, dass unsere Systeme resilienter werden. Und das ist sozusagen die Grundlage dazu. Ne? Erstmal die Qualitätsmerkmale bzw. Qualitätsziele setzen, Qualitätsszenarien schreiben und dann schauen, okay, wie resilient sollte mein System denn sein, gegenüber welchen Szenarien? Und dann erst leite ich ab Maßnahmen ab für mein System.
Genau. Mhm. Zumindest wenn wir den technischen Teil uns anschauen. Ne? Ja. Wir hatten ja, du hast ja auch anfangs schon gesagt, wir haben noch einen anderen Teil, wo es um Prozesse und Kultur grundsätzlich geht, die lassen sich natürlich dann schwieriger aus diesen Szenarien rauslesen, sondern mehr aus einer Resilienz für das gesamte Unternehmen oder der gesamten Plattform und nicht dann nur Teilsysteme.
Dann lass uns darüber sprechen, was das für organisatorische Maßnahmen sind und kulturelle Maßnahmen für Resilienz. Also mir fällt auf jeden Fall ein, so etwas wie Postmortems. Also wenn es ein Incident gab und wir daraus lernen, es hat irgendetwas nicht funktioniert, was muss ich denn tun? Also welche Maßnahmen muss ich ergreifen, damit das nicht nochmal auftaucht? Dann haben wir so etwas wie Postmortems. Das bedeutet, alle, die daran beteiligt waren oder die Systeme maintainen, die zu einem Ausfall führten oder wo es ein Incident gab, die setzen sich zusammen und rekonstruieren den ganzen Incident und schreiben auf, wie der Ablauf war, was dazu geführt hat und welche Maßnahmen ergriffen werden sollten. Ne? Also das fällt mir ein, wenn wir jetzt über organisatorische Maßnahmen sprechen. Was gibt's denn da noch?
Genau, also einmal die organisatorischen, wobei ich das auch zur Kultur zählen würde. Stimmt, grundsätzlich, dass ich akzeptiere, dass es Fehler gibt, dass ich Fehler auch gar nicht beim Menschen an sich suche, sondern dass es eigentlich ein Systemproblem eigentlich darstellt. Mhm. Genau, dass ich auch weniger mit Fingern auf anderen zeige, sondern dass man eher das Positive drin sieht und die Chance daraus zu lernen und zu nutzen und in Zukunft dann resilienter zu sein, also sowohl das System als auch vielleicht in der Organisation. Es gibt, das zählt auch wieder ein bisschen Richtung Kultur, ich kann natürlich auch dafür sorgen, dass ich beispielsweise solche Themen wie Resilienz oder Ähnliches, das dem gesamten Team als Verantwortung übergebe. Mhm. Dass ein gesamtes Team dafür verantwortlich ist und nicht nur einzelne Personen. Das sorgt natürlich auch dann dafür, dass wenn die einzelne Person mal, warum auch immer, das Unternehmen verlassen sollte oder nicht verfügbar ist, weil sie krank ist oder im Urlaub ist, dass bei einem Ausfall oder beim Incident dann entsprechend dann trotzdem das gesamte Team in der Lage ist, diesen Incident zu beheben. genau, das würde ich auch im Prinzip zu einem Aspekt sehen, dass ich kulturell was anpassen kann.
Ja, finde ich aber sehr wichtig, vor allem, weil ich das so selten in der Praxis sehe. In der Praxis sehe ich, dass es oft irgendwie einen DevOps-Champion gibt, einen Resilience-Champion oder so gibt und die müssen sich darum kümmern. Und alle anderen, die sprechen sich da frei, damit habe ich nichts zu tun, das muss derjenige machen. Ist aber ein bisschen blöd, wenn es zu einem Incident kommt und genau diese Person nicht da ist, Urlaub hat oder ähnliches. Und es wäre schon gut, wenn eben das gesamte Team sich dann darum kümmern kann. Siehst du das als Anti-Pattern, so ein Resilience-Champion oder DevOps-Champion im Team zu haben?
Also perspektivisch langfristig, also zumindest wenn es dann so gelebt wird, ne, dass die eine Person dann dafür verantwortlich ist, das gesamte Resilience-Thema im Prinzip zu verantworten und dass der Rest des Teams damit dann nichts zu tun haben möchte und dann auch nicht in der Lage ist, dann schon, also vor allem dann auch langfristig. Kurzfristig oder mittelfristig kann es natürlich ein Weg sein, dieses Know-how in diese Teams reinzubringen, ne, dort so einen Champion zu etablieren. Und dann auch, dass dieser im Prinzip dazu da ist, dann auch Wissen zu verteilen. Ne?
Ja.
Und aus meiner Sicht spricht auch nichts dagegen, einen Champion zu haben, der im Prinzip dieses Wissen irgendwie fokussiert hat, was irgendwie sein Spezialgebiet ist, was halt nicht passieren darf, auch wie gesagt langfristig nicht, dass sich die anderen Teammitglieder dann für dieses Thema gar nicht verantwortlich fühlen.
Hm. Was wir jetzt ein bisschen unterschlagen haben, ist, dass es ja schon Strukturen für Resilienz gibt. Es gibt oftmals auch SRE-Teams, also Site Reliability Engineering Teams. Das ist ja nochmal etwas Übergeordnetes für die gesamte IT-Organisation. Wie ordnest du das dort in dieses Bild ein?
Also was bei den organisatorischen und kulturellen auch noch wichtig ist, also du hast das mit den Postmortems angesprochen. Wichtig ist auch, dass man die Postmortems durchführt, dort entsprechend dann auch lernt, aber dass ich das Wissen dann auch teile. Also das heißt, dass ich das dokumentiere und auch idealerweise auch anderen Teams zur Verfügung stelle. Und das Gleiche gilt dann auch für die SRE-Teams, dass die im Prinzip so als Knowledge-Hub dienen können, um auch gerne dann solche Themen dann zu koordinieren und dann auch wieder bestimmte Findings aus vergangenen Incidents dann auch den Teams zur Verfügung stellen zu können, in welcher Form auch immer. Das kann über Dokumentation passieren, das kann natürlich auch über Vorträge oder Ähnliches passieren. Hm. Die können natürlich einmal als Knowledge Hub und als Expertenteam entsprechend dann innerhalb der Unternehmen dann auftreten.
Ja, das klingt gut. Ich habe auch schon gesehen, dass Postmortems dann irgendwo verschwinden. Weißt du, sie werden zwar angefertigt, aber sie verschwinden dann in irgendeine Schublade und keiner wirklich sucht danach oder versucht daraus zu lernen. Deswegen, als du gesagt hast, dass man das irgendwie als Vorträge auch gestaltet, finde ich eine sehr gute Idee, dass man interne Konferenzen veranstaltet, wo die Leute halt dann, die halt direkt beim Incident dabei waren oder irgendwie einen Incident hervorgerufen haben, ne? Dann irgendwie erzählen, hey, so habe ich das Gesamtsystem irgendwie für 2 Stunden lahmgelegt, ich erzähle euch meine Geschichte. Das kann schon sehr lustig und sehr gut sein, damit die Leute sich auch daran erinnern, ne? Was war das Problem, wie haben wir es gelöst. Wenn es irgendwo dokumentiert ist in irgendeinem Repository und keiner guckt sich das an, kann keiner daraus lernen. Das muss schon so ein bisschen Interaktivität dabei sein, Menschlichkeit dabei sein.
Genau, das hilft.
Gut, jetzt sind wir schon bei den Maßnahmen. Ich wollte noch so ein bisschen noch weiter über Resilienz eigentlich sprechen, was resiliente Systeme überhaupt ausmacht, welche Eigenschaften denn resiliente Systeme haben. Also wie kann ich mir das vorstellen? Was ist ein resilientes System? Ich kann mir so Dinge vorstellen, wie ein resilientes System ist, kann sich neu starten, ohne dass es sehr lange dauert, um Daten zu kopieren oder ohne dass es korrupte Daten hinterlässt beim Neustart oder ähnliches. Das ist das Erste, was mir einfällt. Was gibt es noch so für Eigenschaften für resiliente Systeme?
Es gibt ein Paper von David Woods, das können wir sicherlich irgendwo verlinken. Der hat 4 Eigenschaften mehr oder weniger beschrieben, wie aus seinen Beobachten, was resiliente Systeme ausmacht. Er fängt an mit der Robustheit eines Systems. Da geht es im Prinzip um die Situation, die ich erwarten kann, wo ich mich darauf vorbereiten kann. Genau, das ist eine Eigenschaft. Ein Beispiel wäre, wenn ich im Prinzip mein System redundant aufstelle. Ne? Dann gehe ich von der Situation aus, dass mal, warum auch immer, ein Server ausfallen kann. Dann ist der zweite noch da, um entsprechend dann die Anfragen an das System bearbeiten zu können. Genau, also im Prinzip einmal Robustheit, also Szenarien vorzubereiten, die mir bekannt sind. Dann einmal die Eigenschaft Rebound, also wie kann sich mein System erholen? Einfaches Beispiel ist im Prinzip, dass ich mir Gedanken mache über Backup-Strategien, Rollback-Strategien, wenn ich deploye und dann in der Lage bin, dann wieder ältere Versionen wieder einspielen zu können. Genau, das heißt, ich bin in der Lage, mich von auch dort bekannten Situationen, die eintreten können, mich wiederholen zu können. Dann geht es um die Eigenschaft, wie gehe ich mit Situationen um, die mir nicht bekannt sind, also mit unbekannten Situationen, ne, wo ich im Zweifelsfall kreative Lösungen brauche, weil ich im Zweifelsfall ja in einem unbekannten Szenario dann plötzlich mich befinde.
Was ist kreativ? Also welche Maßnahmen können kreativ sein?
Ja, also es gibt häufiger Problemfälle, die auf Anhieb nicht direkt bekannt, also ich habe ein Problem und kann nicht direkt auf Anhieb sehen, wo das Problem eigentlich liegt. Ne? Das heißt, ich muss dann schon eigentlich in der Lage sein, also wenn ich auch meine Systeme das nicht in der Lage sind, aufzudecken. Das heißt, mein Team in der Regel, am Ende des Tages sind es dann wahrscheinlich die Menschen, die dann da einen Blick drauf werfen müssen und einmal erstmal das Problem identifizieren zu können. Und genau, da muss ich im Zweifelsfall kreativ sein im Sinne von, welche Informationsquellen kann ich mir jetzt anzapfen? Ne? Also weil im Zweifelsfall kann ich ja noch nicht mal wirklich verorten, wo das Problem gerade auftritt.
Ah, das heißt, wir brauchen gutes Monitoring-System, gute Observability, damit, wenn es zum Incident kommt, kreativ nach Lösungen gesucht werden kann. Da geht es also nicht um Automatisierung, um das schon mal abzufangen, sondern es passiert was und wir brauchen Observability, um herauszufinden, ja, was machen die Menschen jetzt?
Also Observability ist ein technisches Hilfsmittel.
Ja, dafür.
Am Ende des Tages, also viel wichtiger geht es eigentlich um die Eigenschaft, genau diese Flexibilität zu haben, um das Problem zu identifizieren, aber dann auch die, in Anführungszeichen, Kreativität, Flexibilität, auch Lösungen dazu zu finden. Also es hilft mir im Zweifelsfall ja nicht, das Problem zu identifizieren, sondern ich muss dann ja auch den zweiten Schritt gehen und dann auch entsprechend eine Lösung zu finden, an die ich vorher nicht gedacht habe. Das ist ja genau das der schwierige Teil. Genau. Also alles, was ich wegautomatisieren kann, das würde ich unter den ersten beiden Eigenschaften im Prinzip sehen. Also mich auf Szenarien vorbereiten, die mir bekannt sind, ne? Wie das mit der Redundanz, wenn Server ausfallen oder Szenarien, wo mal Teile komplett wegbrechen, wo ich im Prinzip Backups einspielen muss, Disaster Recovery Prozesse anlaufen lassen muss. Genau, aber hier geht es wirklich um Situationen, die mir eigentlich komplett unbekannt sind und dann ich mir dann genau, oder das Team dann im Lager sein muss, das Problem zu identifizieren und dann entsprechende Lösungen zu finden. Genau, und das, was dort hilfreich ist, sind im Prinzip Teamstrukturen oder Organisationsstrukturen, wo vor allem dann die Teams dann auch Entscheidungsspielräume beispielsweise haben. Ne? Also wo sie nicht irgendwie an eine zentrale Stelle sich erstmal Bestätigungen holen müssen, ja. wo sich auch im Zweifelsfall auch Informationen erstmal einholen müssen, sondern dass das Team selbst in der Lage ist, Probleme zu identifizieren und auch selber zu lösen, ne? Weil so kann auch ein Team relativ schnell dann auf solche Situationen reagieren und lösen.
Ja, da fällt mir eine Praxis ein, die das aber verhindert, dass das funktioniert. Also du sagtest ja Entscheidungsspielräume. Ja, Entscheidungsspielräume ist gut, aber kann ich auch agieren auf dem Produktionssystem? Oftmals ist es ja so, dass die Berechtigungen auf Produktionssystemen eingeschränkt sind, selbst für die Entwicklungsteams, und die können dann bei den Incidents nicht wirklich Dinge fixen so schnell. Und dann führt es dazu, dass sie irgendwie ihre 20-Minuten-Pipeline erst ausführen müssen, die als einzige in der Lage ist, auf sozusagen das Produktionssystem zuzugreifen. Das wäre dann ärgerlich. Aber wie schaffen es Organisationen, so viel Rechte einzuräumen, dass im Ernstfall auf das Produktivsystem zugegriffen werden darf? Aber nur im Ernstfall. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert.
Also das hängt natürlich immer davon ab, welche Ziele ich verfolge, ne? Oder welche Qualitätsziele ich am Ende des Tages erfüllen muss und wo ich da die Balance finde. Es gibt natürlich aber auch Möglichkeiten, also dass ich grundsätzlich natürlich Teams nur eingeschränkten Zugriff auf bestimmte Systeme gebe. Wenn ich aus Business-Sicht aber der Meinung bin, im Zweifelsfall ist es aber wichtig, dass, warum auch immer, dieser Prozess nicht verfügbar sein darf und ich dafür sorgen muss, dass das System innerhalb von 10 Minuten dann wieder anlaufen kann, kann ich natürlich Strukturen oder Prozesse überlegen, wo ich Teams im Prinzip die Möglichkeit gebe, so ein, mir fällt jetzt gerade der konkrete Begriff nicht ein, aber im Prinzip so ein Notfallschalter umlegen kann, dass das Team dann mehr Rechte bekommt, dass das zwar vielleicht irgendwo aufpoppt, dass das Team gerade macht, weil ich ja trotzdem vielleicht noch diesen Sicherheitsgedanken dahinter habe, dass das eigentlich auch eher der Ausnahmefall sein soll und dass das dann nicht die Regel ist. Aber das heißt, in der Regel arbeiten die Teams nur mit beschränkten Rechten. In solchen Ausnahmesituationen, was dann ja in dem Fall dann der Fall ist, bekommen sie mehr Rechte, um dann diesen Incident zu lösen. das wäre eine Möglichkeit, sowas beispielsweise umzusetzen.
Sehr gut.
Und die vierte Eigenschaft, die David Woods bei resilienten Systemen gefunden hat, ist im Prinzip die Eigenschaft, wie gehe ich nachhaltig mit dem Thema um? Also wie kann ich mich, oder da geht es mehr oder weniger um die Lernfähigkeit von resilienten Systemen, dass ich mich kontinuierlich an sich immer veränderte Umgebungsparameter mich anpasse. Wie kann ich regelmäßig schauen, dass mein System noch resilient ist? Im Prinzip geht es um den Lernprozess, der dahinter steckt. Ne? Mhm. Als konkretes Beispiel, was ich dort machen kann, sind im Prinzip so Case Engineering Tests, um mein System regelmäßig auf Resilienz zu testen. Ja. Und das ist eine Möglichkeit.
Aber Chaos Engineering, ist das wirklich etwas, was in der Praxis auch gemacht wird? Ich meine, ich kenne es nur aus Netflix, also weil Netflix Chaos Engineering im Grunde erfunden hat und auch Tooling dafür geschrieben hat. Aber wird das auch so in der Praxis gemacht?
Ich kenne viele, vor allem dann auch aus Blogartikeln, die das machen. Wenn man den Begriff aber vielleicht ein bisschen abstrakter schafft, am Ende des Tages geht es halt darum, mein System regelmäßig auf Resilienz zu testen. Und das, was ich in der Vergangenheit bei Unternehmen eigentlich regelmäßig gesehen habe, ist, dass die im Prinzip schon diese Szenarien testen, dass wenn die vor allem eigene Rechenzentren sich betreiben, dass diese prüfen, wenn ein Rechenzentrum im Prinzip ausfällt, ne, wenn der Strom gekappt wird, dass dann entsprechend dann alles auf den anderen umgeschifft wird, ne, dass die ganzen Backup-Mechanismen vorher funktioniert haben, das Einspielen dann wieder funktioniert, und dass auch wenn das Rechenzentrum, was ich abgeschalten habe, wieder verfügbar ist, dass dann entsprechend dann auch wieder diese beiden Rechenzentren zusammen dann existieren können. Also das ist etwas, was ich eigentlich in jedem Unternehmen oder in einem größeren Unternehmen eigentlich gesehen habe, was auch natürlich wichtig ist. Und das ist etwas, was jedes Unternehmen macht. Also dieses kontinuierliche Testen, das machen schon viele Unternehmen. Die machen das natürlich vielleicht zum Teil dann relativ weit oben auf der Ebene und nicht so sehr auf Anwendungsebene. Also dass ich mir das wirklich in der Anwendung selber angucke. Genau.
Ja, ich kenne es auch nur so, dass Unternehmen solche Art von Resilienztests eher in Staging-Umgebung machen und weniger in der Produktionsumgebung. So wie Netflix propagiert ja, dass Chaos Engineering während der Produktion, in Produktion sozusagen gemacht wird, dass Teams auch wirklich Druck dahinter haben, ihre Systeme resilienter zu machen, weil es eben in Produktion passiert. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch ähnlich effektiv ist, wenn man das in Staging-Umgebung macht und dementsprechend Incentives dahinter stellt.
Ja, wobei, ne, wie gesagt, ich kenne das jetzt zumindest auch von bestimmten Kunden aus der Vergangenheit, dass die wirklich dann auch physikalisch dann den Strom von Rechenzentren kappen. Das heißt
auch
natürlich
in Produktion?
Dann auch, dann sind auch Produktionssysteme indirekt betroffen.
Ja, Wahnsinn. Ja, das ist spannend. Das Thema Resilienz kam auch irgendwie eher mit dieser Microservices-Welle, habe ich das Gefühl. Es kam zuerst das Thema Microservices, dann kam Site Reliability Engineering, Chaos Engineering und man hat immer mehr über Resilienz gesprochen. Jetzt ist es langsam wieder ein bisschen abgeflacht, aber dennoch war das so wirklich wellenartig, kam dann Resilienz hoch. Kommt die Problematik, dass wir mehr über Resilienz reden müssen, denn von Microservices? Oder ist das einfach nur ein Hype-Thema, was zufällig sozusagen mit den Microservices hochkam? Also brauchten wir schon vor Microservices Resilienz?
Also das Thema an sich würde ich definieren, dass es schon vorher auch schon eine recht wichtige Relevanz hatte. Ich glaube, was durch den Hype durch den Microservice und Cloud-Hype mitkam, ob das jetzt konkret daran lag, das hat sicherlich mit zu tun, aber wichtig nur ist, dass unsere Systeme, die wir bauen, in viel mehr vernetzten Umgebungen arbeiten müssen. Ne? Das heißt, ich habe viel mehr Interaktionen mit anderen Systemen. Ich habe deutlich komplexere Systeme, da kommen natürlich dann auch die Microservices damit ins Spiel, dass ich meine Systeme dann auch physikalisch voneinander ein bisschen mehr trenne, wo dann ich einfach mehr Fehlerquellen im Zweifelsfall habe. Dadurch wurde das Thema zumindest schwieriger zu behandeln oder zu adressieren. Während ich vielleicht sehr vereinfacht gesagt vorher nur einen Rechner hatte, wo meine Anwendung als Monolith lief, ne, wo ich im Prinzip viel mehr diesen Aspekt habe von 0 und 1, ne, wo entweder läuft jetzt mal sehr einfach gesagt, ne, mein Java-Prozess oder läuft nicht, habe ich jetzt die Problematik, dass sich meine Anwendung sich über mehrere einzelne Prozesse verteilt, wo jeder einzelne Prozess im Zweifelsfall nicht läuft, wo Netzwerk zwischen den Prozessen nicht funktioniert, wo Netzwerk zwischen den Prozessen nur zum Teil funktioniert. Das ist einfach deutlich, die Fehlerquellen sind aus meiner Sicht einfach mehr geworden und die Fehler sind einfach komplexer an sich geworden. Und dadurch wird das Thema einfach auch relevanter, weil ich dann auch ja komplexere Lösungen im Zweifelsfall brauche. Also vielleicht nicht komplexere Lösungen, aber ich muss vielleicht vielschichtiger denken.
Vielschichtiger. Welche Schichten gibt es denn? Also ich habe jetzt schon gehört, vielschichtiger, wir haben erstmal die Hardware, wir müssen uns darum kümmern, dass die Hardware sozusagen resilient ist oder dass sozusagen Systeme gegenüber Hardwareabschaltung resilient sind, gegenüber Netzwerkabschaltung. Welche Ebenen gibt es noch?
Also ich würde mal von unten anfangen. Unten ist bei mir im Prinzip die Code-Ebene von der Anwendung. Das ist im Prinzip so aus meiner Sicht die erste Schicht, wo ich bestimmte Maßnahmen treffen kann. Dann habe ich die Architektur- oder Infrastruktursicht, so würde ich sie nennen, wo ich mir im Prinzip Gedanken mache, wie kann ich grundsätzlich dort systematisch gegen Ausfälle ähnliches vorgehen. Ich guck mal kurz in meinen Notizen nach, bevor ich was vergesse. Genau, ich habe die Architektur- und die Infrastruktursicht. Ich habe die prozessuale Sicht, über die wir vorhin gesprochen haben. Wie kann ich beispielsweise bei irgendwelchen Rollouts oder ähnliches, also wie kann ich in meiner CI/CD-Pipeline dafür sorgen, dass bestimmte Sachen funktionieren, ne? Sowas wie Rollback-Mechanismen oder ähnliches. Und organisatorische Sachen, über die wir haben auch vorhin gesprochen. Was kann ich dort machen? Und ich habe auch die Kultur, sich, ne, was kann ich grundsätzlich in meinem Unternehmen für eine Kultur schaffen, um resilienter zu werden, um Teams resilienter aufstellen zu können und dementsprechend mit den Situationen besser umgehen können.
Also Teams resilienter aufstellen, von jeder hat irgendwie Ahnung von wie, also was ist zu tun in einem, bei einem Incident.
Genau.
Das meinst du mit Teamresilienz. Interessant, ja.
Ich kann vielleicht ein Beispiel nennen, was vielleicht das ganze Thema so ein bisschen motiviert, ist der CrowdStrike-Ausfall vor einem Jahr ungefähr, 2024, wo im Prinzip, wo bestimmte Sachen sehen kann, ich finde, also im Nachhinein ist man immer schlauer, aber ich glaube, da kann man auch die verschiedenen Maßnahmen auf den verschiedenen Levels sich sehen, was man dort hätte tun können. Also es fängt, also vielleicht nochmal zum Hintergrund, es gab vor einem Jahr einen Ausfall, weil irgendein Sicherheitsupdate von der Sicherheitssoftware nicht funktioniert hatte. Dadurch waren dann weltweit mehrere Systeme betroffen. In Summe waren das, glaube ich, über 8 Millionen Windows-Systeme, die davon betroffen waren. Und das, was es einmal zeigt, ist, dass ein Stück Software, was auf den Windows-Rechnern im Prinzip dann lief, dass dort ja durch einen Bug oder wie man es auch mal nennen mag, das dafür gesorgt hat, dass einmal das komplette Betriebssystem nicht mehr lief oder hochkam und dann entsprechend natürlich auch dann die Funktionalität dann, die auf diesem Betriebssystem hätte laufen müssen, dann nicht verfügbar war und dass dadurch dann natürlich deutlich und dadurch dann kaskadierende Fehler, ne? Also dann konnten andere Systeme dann diese Funktionalität nicht nutzen, wenn diese zumindest noch liefen. Also einmal habe ich diesen kaskadierenden Effekt, dass ich nicht in der Lage oder dass Systeme nicht in der Lage waren, diesen Ausfall irgendwie zu isolieren. Also angefangen bei dem eigentlichen Sicherheitstool, wo man hätte diese Isolierung umsetzen können, bis hin zu, dass dann im Zweifelsfall auch andere Systeme dann davon betroffen waren, die dann das eigentliche System hätten irgendwie nutzen wollen. Was man auch sieht, dass einfach durch die Menge dieser Rechner, die betroffen waren, man hätte sich überlegen können, dass ich solche Updates rollierend ausfahre. Und dass ich nicht direkt alle Rechner bespiele, also alle 8 Millionen, sondern dass ich anfange mit einem gewissen Set an Nutzern oder jetzt in dem Fall an konkreten Rechnern. Nur dass ich kann mich da ja steigern mit 1%, 5% und 10%. Das hängt natürlich immer hier von meiner Software ab und die Nutzer, die ich drauf habe, das hätte man irgendwie rollierend machen können, um so zumindest dafür zu sorgen, dass dann nur ein Teil dann betroffen ist.
Ja.
Und das, was es auch gezeigt hat, dass die Wiederherstellung deutlich, das ist natürlich auch wieder dort am Ende des Tages leichter gesagt als vielleicht getan. Aber ich glaube, es hat auch ein bisschen gezeigt, dass man einmal unvorbereitet war und dass dadurch auch die Wiederherstellung der Systeme im Zweifelsfall länger gebraucht hat, als es hätte sein müssen. Also es war meines Wissens nach war es notwendig, dort manuell einzugreifen, dann in den Reboot-Prozess. Ich habe jetzt ehrlich gesagt die konkreten Schritte nicht mehr im Kopf, aber genau, ich brauchte irgendeine Fachkraft im Zweifelsfall, die sich mit dem Windows-System zumindest einigermaßen auskennt, die dann händisch oder manuell dann irgendwas dort anpasst oder bereinigt, dann entsprechend dann den Windows-Rechner neu zu starten.
Jetzt ist die Frage, welche Partei ist denn jetzt für die Resilienz verantwortlich? Ist es CrowdStrike? Ist es sozusagen der Service-Anbieter, der hier für mehr Resilienz hätte sorgen sollen? Du hast ja gesagt, rollierend, beziehungsweise den Update sozusagen in Wellen machen. So, das wäre ja dann eine Maßnahme vom Anbieter. Und was ist mit den Nutzenden?
Sie hätten sich besser darauf vorbereiten können. Also
wer hätte sich besser darauf vorbereiten können?
Also auch
die Nutzenden der Software hätten sich besser darauf vorbereiten können, dass wenn etwas schief läuft, dass sie schnell sozusagen wieder das System zum Laufen bringen können?
Inwieweit man sich hätte darauf vorbereiten können, darüber kann man natürlich streiten. Aber grundsätzlich muss ich natürlich, wenn ich ein System bereitstelle und für mein System sind andere Systemkomponenten im Zweifelsfall notwendig, die ich nicht selbst in der Hand habe, muss ich aus meiner Sicht natürlich immer das im Hinterkopf behalten, dass dort auch Fehler passieren können, ne? Dass Systeme fehlerhaft agieren können, dass viele Systeme nicht verfügbar sind. Genau, darauf muss ich auch vorbereitet sein, sowie, das kann ich natürlich auch einmal programmatisch irgendwie lösen, indem ich das abfange, aber natürlich auch die Situation, das hatte ich ja anfangs auch beschrieben, wie gehe ich mit Situationen um, die mir komplett unbekannt sind, ne? Wo ich im Zweifelsfall genau diese Kreativitätsansätze brauche.
Ja.
Da hätte man, wenn man gewollt hätte, ne, das hängt natürlich auch mal ab, wie viel will ich da in dieses Themengebiet investieren, aber da hätte ich natürlich auch die Möglichkeit gehabt, dort so vorbereitet zu sein, um dort im Zweifelsfall auch schneller agieren zu können.
Okay, das bedeutet, ich muss mich darauf vorbereiten, dass diese Defekte nicht zu Ausfällen führen. Und da fällt mir auch so etwas ein, okay, es war ein Bug in dieser Software. Man hätte das vielleicht auch anders lösen können, indem man auf Seite des Herstellers, des Softwareherstellers sozusagen besser testet, mehr Review-Prozesse einführt und dann dafür sorgt, dass Resilienz steigt, indem man grundsätzlich darauf achtet, dass besser getestet wird, dass Reviews in mehreren Schritten passieren, dass es mehr Approvals gibt, vor allem für so etwas wie security-relevante Software.
Also ja, hätte man machen können. Das, was worauf jetzt viele Quellen, die sich mit diesem Thema befassen oder Leute oder Bücher und Leute, die sich mit dem Thema befassen, die regelmäßig darauf hinweisen, ist, ich habe natürlich einmal diese Phase, wo ich mich auf so einen Inzident vorbereiten kann. Also ich habe bestimmte Szenarien, die mir im Kopf rumschwirren, wo ich entsprechende Maßnahmen zu treffen kann. Aber wir haben ja aus dem Beispiel ist ja auch vielleicht gelernt, es gibt Situationen, wo das treten Fehler auf die ich mich nicht vorbereiten kann. Ne?
Ja,
oder
ja,
es gibt Fehler, die treten vielleicht auch einfach auf. Ne? Also Hardware fällt halt einfach mal aus. Da kann ich im Zweifelsfall nichts gegen tun. Und das heißt, ich habe nicht nur diese Phase oder die Möglichkeit, mich auf Fehler vorzubereiten, sondern ich sollte mir auch Gedanken machen, wie kann ich einmal diese Fehler, wenn sie dann doch auftreten, wie kann ich diese entdecken? Eine einfachste Lösung, in Anführungszeichen, ist natürlich durch ein entsprechendes Monitoring, wenn ich sehe, dass bestimmte Dienste, bestimmte Hardware-Komponenten nicht laufen. Und ich muss mir dann natürlich überlegen, wie reagiere ich dann drauf? Ne? Also mir Strategien überlegen, wie ich trotz diesen Fehlers entsprechend meine Funktionalität, die ich dem Nutzer bereitstellen möchte, bereitstellen kann. Das kann ich, da habe ich natürlich auch ein Spektrum, wie ich das machen kann. Wir hatten auch schon darüber gesprochen, grundsätzlich den Fehler isolieren. Und das, was in der Regel häufig draus folgt, ist, dass ich dann, in der Regel brauche ich die Systeme ja, ne? Ansonsten würde ich sie in der Regel auch nicht anbinden. Aber sie sind vielleicht nicht so insoweit notwendig, um die Grundfunktionalität irgendwie bereitstellen zu können. Ne? Ich kann im Prinzip mir Fallback-Szenarien überlegen. Ne? Als Beispiel, wenn ich irgendeinen Service nutze, das ist auch ein Beispiel, was auch, glaube ich, im Netflix-Kontext gerne genannt wird. Wenn ich irgendwie einen Service habe, der beispielsweise Filmempfehlungen, personalisierte Filmempfehlungen dem Nutzer bereitstellt, wenn der aus irgendwelchen Gründen nicht verfügbar ist, möchte ich nicht, dass die Netflix-Seite an sich nicht mehr funktioniert, ne? Dass ich als Nutzer nicht mehr einen Film aussuchen kann und den mir anschauen kann, sondern das, was ich dort mir als Vorweg überlegen kann, dass ich anstatt so einer personalisierten Empfehlungsliste eine statische irgendwo hinterlegt habe und diese dann immer zurückspielen kann.
Jetzt fällt mir auch wieder ein, was ich vorhin sagen wollte, als wir über Microservices gesprochen haben. Und zwar hast du ja gesagt, dass die Erhaltung von Resilienz mit Microservices jetzt komplexer wird. Aber haben wir nicht eigentlich auch Microservices unter anderem aus dem Grund erschaffen, damit unser System robuster und resilienter wird, dadurch, dass eben, wenn eben ein System ausfällt, das gesamte andere System immer noch arbeiten kann? Also haben wir sozusagen weniger Resilienz bekommen, dadurch, dass wir mehr Resilienz schaffen wollten? Dadurch, dass es jetzt komplexer geworden ist? Oder kam diese Robustheit gegenüber einzelnen Modulausfällen einfach nur nebenbei, weil wir Microservices aus anderen Gründen machen wollten, dadurch, dass wir in den Monolithen aufbrechen wollten, damit mehrere Teams dran arbeiten können zum Beispiel. Und diese Robustheit gegenüber anderen Ausfällen kam irgendwie so kostenlos dazu.
Also ich glaube, den Grund, Microservices zu nutzen, da gibt es eine Vielzahl von Gründen. Ne? Ja. Also Resilienz kann da auch ein Punkt sein. Mhm. Wenn das ein Punkt ist, den müsste man dann entsprechend dann auch korrekt behandeln. Was mir Microservice-Landschaft erstmal bringt, ist in der Regel eine komplexere Systemlandschaft als Monolithen als Beispiel. Ja. Und wie gesagt, das erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass dort Fehler auftreten, die, wenn ich sie nicht richtig behandle, das ist, glaube ich, wichtig zu sagen, dann zu kaskadierenden Fehlern führen können, wodurch mein System dann auch wieder in Summe nicht richtig funktioniert. Und dadurch, dass ich dann die Wahrscheinlichkeit einfach erhöhe, kann man natürlich erstmal daraus schlussfolgern, dass die Resilienz des gesamten Systems erstmal drunter leidet, dass ich mich für so eine Microservice-Landschaft entschieden habe. Ich kann das aber jetzt in dem konkreten Fall natürlich aber auch umdrehen, indem ich sage, ich habe nicht mehr diesen großen Monolithen, wo ich im Zweifelsfall diesen binären Zustand habe von 0 und 1, sondern ich habe es vielleicht, das kann ich bei Monolithen natürlich zum Teil auch machen, ne? Aber ich habe vielleicht mehr die Möglichkeit, bestimmte Fehler an bestimmten Systemen zu isolieren und dafür zu sorgen, dass, wenn ich beispielsweise 10 Services habe und einer funktioniert nicht richtig, dass die restlichen 9 im Zusammenspiel immer noch eine nützliche Funktionalität dem Benutzer bereitstellen können. Wie gesagt, als Beispiel das mit den Filmempfehlungen bei Netflix. Und wie gesagt, das kann ich beim Monolithen natürlich irgendwie auch so gestalten, aber vielleicht auf der Ebene ist es gegebenenfalls ein bisschen einfacher, weil ich da auf einer anderen Ebene unterwegs bin und einfacher Prozesse isoliert voneinander laufen lassen kann, dass, wenn die mal warum auch immer nicht funktionieren oder salopp gesagt amok laufen, dass die andere nicht beeinflussen. Ja, das bei Monolithen habe ich dann zweifelsfrei wieder mehr Szenarien, wenn irgendwie ein Threadpool oder ähnliches vollläuft oder wenn warum auch immer ein Prozess für die Filmempfehlungsberechnung, kann ich mir jetzt schwer vorstellen, aber wenn dort dann der gesamte Memory irgendwie warum auch immer verwendet wird, habe ich einfach eingeschränktere Möglichkeiten, solche Fehler zu isolieren. Was nicht heißt, dass es nicht geht. Das will ich mal dazu sagen.
Du hattest ja auch gesagt, das kommt immer darauf an, welches Modul jetzt so kritisch für das System ist, ob es jetzt so ein Ausfall ist oder nicht. Wie bewerte ich denn, welches Modul besonders kritisch ist, welches besonders resilienter sein sollte und wo ich sozusagen mein Geld und meine Zeit hinein investiere, weil dadurch, dass Resilienz ja so komplex ist, ist es wahrscheinlich auch sehr teuer. Und ich möchte mir vorher überlegen, okay, welche Module priorisiere ich jetzt? Welche Module müssen besonders resilient sein, weil sie eben dazu beitragen, dass die Nutzenden Erfahrung nicht leidet?
Also am Ende des Tages ist das etwas, was das Business vorgeben muss, aus meiner Sicht. Mhm. Also Unternehmen betreibt ja die Systeme, um in der Regel Umsatz,
Geld zu machen,
Umsatz einzufahren. Das heißt, ich kann natürlich anhand dieser Business Capabilities, die ich mir definiere, die besonders wichtig sind, die laufen müssen, dann kann ich natürlich auf diese Rückschlüsse ziehen, welche Komponenten damit verbunden sind und dann entsprechend dann auch, welche Komponenten dann vielleicht resilienter sein müssen und welche weniger resilient sein müssen. Damit kann ich im Prinzip anfangen. Und wenn es jetzt konkret darum geht, wie kann ich meine Systemlandschaft, wenn ich drauf gucke, wie kann ich die resilienter gestalten, würde ich genau im Prinzip damit anfangen. Was sind, also erstmal mit der Identifikation, was sind wichtige Komponenten für mein Business?
Was ist der kritische Pfad? Was ist irgendwie die Cash-Cow?
Genau. Und wird dann entsprechend versuchen, eine Bestandsaufnahme, eine Ist-Situation der aktuellen Komponenten dann vorzunehmen, also im Prinzip zu bewerten.
Wie resilient sind die Komponenten gerade? Okay, da sind wir jetzt wieder bei Observability. Welche Metriken muss ich dann sammeln?
Also man ist bei Observability, aber nicht nur. Also ich kann natürlich aus den vergangenen Observability-Metriken, wenn ich die schon sammle, sehen, wie man System in der Vergangenheit resilient war. Im Zweifelsfall sehe ich aber auch nicht, wie, also es kann natürlich sein, dass mein System die ganzen Jahre durchgelaufen ist, aber es heißt ja nicht, dass es frei von resilienten Lücken ist. Dass es bestimmte Schwachstellen hat. Ja. Ne? Also es kann natürlich sein, dass mein System, was 10 Jahre lief, auch immer lief, ne, weil auch immer beispielsweise ein gewisser Service verfügbar war und geantwortet hat. Jetzt kann es natürlich sein, dass warum auch immer dieser Service im kommenden Jahr nicht mehr so responsiv antwortet, ne, nicht mehr so verfügbar ist. Ne? Und es kann auch in dem Fall dann auch sogar sein, dass es vielleicht gar kein wichtiger Service ist. Ne?
Ja.
Aber dass so ein Ausfall beispielsweise dann doch mein System betreffen würde. Ne? Das ist das, was ich mit Lücken in den aktuellen Komponenten, Services, Systemen meine. Und davon würde ich eine Bestandsaufnahme erstmal machen. Ne? Also wo habe ich im Prinzip noch den größten Gap zu, das ist eigentlich den Stand, den ich bei so einer Komponente erreichen möchte, was Resilienz angeht. Und das ist, wo wir aktuell stehen. Ne?
Das klingt nach einer sehr großen Aufgabe. Ne? Also du sagtest ja, man sammelt ja eh schon Metriken, aber da wäre ich mir gar nicht so sicher, ob wirklich jede Komponente wirklich so detailliert vermessen wird, dass ich am Ende eine Aussage darüber treffen kann, wie resilient ein System ist. Du hattest ja auch gesagt, manchmal kann man das auch gar nicht erkennen, weil es dann irgendwie in letzter Zeit immer gut lief mit den Abhängigkeiten. Aber wir haben ja schon über Resilienz-Testing gesprochen. Vielleicht ist das dann die Lösung, das Gesamtsystem auf Herz und Nieren zu überprüfen, mal Latenz hinzuzufügen und ein paar Fehler in das System einzufügen und dann zu gucken, wie das System reagiert. Und dann könnte ich das für jede Komponente dann irgendwie dann doch schon erarbeiten. Das ist aber eine Heidenarbeit, sowas zu machen, ne?
Also das ist eine Möglichkeit.
Ja.
Vielleicht einmal nochmal kurz auf die Metriken zurückzukommen. Ja. Ich kann natürlich Metriken aus der Vergangenheit nutzen, um, wenn sie vor allem negativ sind, das als Indikatoren nutzen. Also wenn ich weiß, dass mein System irgendwie immer pünktlich zum Weihnachts-Sale in die Knie geht, dann weiß ich, dass ich da ein Problem habe.
Ja.
Genau, dafür kann ich das natürlich nutzen. Ich kann das Ganze testen und dann verproben. Das kann ich machen. Ich kann natürlich aber auch mit anderen Möglichkeiten rangehen. Ich kann Reviews durchführen, ne? Sowohl Cold- als auch Architektur-Reviews und schauen, welche Maßnahmen grundsätzlich habe ich denn dort umgesetzt. Ne? Also einfachstes Beispiel wäre, wenn ich ein System habe, was ich nicht redundant laufen lasse. Das ist ein einfaches Finding zu sagen, wenn mal diese Hardware-Komponente oder diese Instanz mal ausfallen sollte, habe ich im Zweifelsfall ein Problem. Das ist etwas, was ich vielleicht relativ einfach, also was aus meiner Sicht jetzt weniger Aufwand bedeutet, als einen Test durchzuführen, weil das beinhaltet ja eine gewisse Vorbereitung, Durchführung und dann auch Auswertung. Gut, das behandeln Review auch, aber ich habe da vielleicht mehr die Möglichkeit, in die Breite zu gehen, als im Zweifelsfall konkrete Szenarien durchspielen zu müssen.
Aber wenn du Redundanz sagst, dann höre ich da wieder Hochverfügbarkeit raus und dann klingt das für mich alles sehr teuer. Möchte ich das einfach als grundlegende Annahme für jede Komponente annehmen? Okay, ihr braucht immer Redundanz für jedes Modul oder kann ich da auch Kompromisse eingehen, weil das mir viel zu teuer wäre? Allein der Aufwand und aber vor allem auch die Kosten, die dahinter stecken. Also auch die Betriebskosten meine ich damit.
Also das war jetzt ja nur ein Beispiel.
Ja,
ne? Genau. Das heißt, wir sind ja noch bei der Ist-Stand-Analyse. Genau, da kann ich feststellen.
Ich bin schon bei den Lösungen.
Das kann ich ja erstmal feststellen. Ne? Wo stehe ich da? Wo habe ich einen Gap?
Das stimmt.
Und genau. Und der nächste Schritt, den man dann durchführen müsste, wäre im Prinzip sich zu überlegen, wie kann ich dann diese Gaps auflösen, mit welchen Maßnahmen? Und dann kann ich mir entsprechend dann auch mir Gedanken darüber machen, wie groß der Kosten-Nutzen-Faktor ist. Ne? Also sowohl was die eigentliche Lösung dann angeht, also in dem Fall Redundanz, also was für Kosten würde es mit sich bringen, ein System redundant hinzustellen, als auch die Umsetzung. Also ich muss bei so einer Redundanz mag es vielleicht einfach sein, das hängt natürlich auch wieder vom System ab, ne? Also ich kann nicht jedes System einfach doppeln, das ist das eine. Das heißt, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, wenn ich dafür auch einen Code was ändern muss, habe ich im Zweifelsfall Implementierungsarbeit,
ja,
die damit einhergeht. Ne? Also von die Anforderungen erstmal definieren, das Ganze umzusetzen, zu testen, das geht natürlich alles mit in die Kosten ein. Aber genau, sich da Gedanken darüber zu machen, wo habe ich aktuell die größten Gaps, auf Basis dessen überlegen, welche Lösungsstrategien ich da fahren kann und dann entsprechend aus diesen beiden Kombinationen eine Kosten-Nutzen-Analyse machen und entsprechend dann dieses Ergebnis zu nutzen, um
ja, eine Priorisierung zu machen.
Ne? Eine Priorisierung zu machen. Ne? Das Ganze dann irgendwie auf eine Roadmap oder Ähnliches zu legen. Wo habe ich vielleicht Quick-Wins, die ich durchführen kann, ja, die ich innerhalb von noch in diesem Jahr, also innerhalb von einem Quartal beispielsweise lösen kann, als auch gerade wenn es dann um strategisch wichtige Komponenten geht, ne, die wir im ersten Schritt in der Business-Analyse identifiziert haben, als auch strategische Lösungen, langfristige Lösungen dann zu implementieren, ne, die dann vielleicht dann auch nicht relativ Anführungszeichen schnell umgesetzt sind, die in der Regel dann ja auch auf Code-Ebene vielleicht stattfinden können, sondern das können ja dann auch wieder Maßnahmen sein, die dann ganze Prozesse oder so einen Wandel in der Organisation dann irgendwie mit sich führen würden.
Wir haben die ganze Zeit über Analyse gesprochen und um das alles einzuordnen und wir haben weniger über die Maßnahmen gesprochen. Du hast mich immer wieder gebremst. Nein, wir sind noch bei der Analyse und noch weniger bei den Maßnahmen. Wollen wir einmal über die Maßnahmen sprechen? Es gibt so viele Maßnahmen und was ich oft zu hören bekomme ist, ja, es gibt so viele Maßnahmen, es reicht doch, wenn ich mir eine auspicke und dann habe ich Resilienz, weil viele Resilienzmaßnahmen zahlen ja auf dasselbe Ziel ein. Also warum sollte ich irgendwie mehrere Maßnahmen beispielsweise, warum sollte ich jetzt den Circuit Breaker nutzen, wenn ich auch gleichzeitig beispielsweise Retries verwende? Oder weshalb sollte ich Bulkheading verwenden, wenn ich beispielsweise einen Circuit Breaker nutze? Also diese ganzen Begrifflichkeiten sind im Raum. Kannst du die mal einordnen? Also was ist ein Circuit Breaker, was ist Bulkheading und kann ich die kombinieren oder ergibt es überhaupt keinen Sinn, diese Maßnahmen zu kombinieren?
Ich kann auf ein paar eingehen. Mein Vorschlag wäre da das können wir sicherlich auch irgendwo verlinken.
Ja.
In das Buch Release It beispielsweise zu schauen. Mhm. Da gibt es eine Reihe von Stability Patterns, die genau auf das Resilienz-Thema eingehen würden. Ja. Genau. Um vielleicht auf ein paar einfache Maßnahmen einzugehen. Genau, so ein Circuit Breaker ist im Prinzip da so wie so ein Sicherungsschalter, der dafür sorgt, dass wenn ich als Service, als Client, einen anderen Service auf, wenn ich dort feststelle, dass der warum auch immer fehlerhaft reagiert, dass ich dann erstmal versuche, das Ganze im Prinzip, also meine Requests im Prinzip erstmal bei mir zu behalten. Also im Prinzip habe ich dann einen Status bei mir offen vom Sicherungsschalter.
Also wenn es zu einem Fehler kommt für einen Request, wenn der nicht zurückkommt, ein Timeout passiert oder ein 500 da, dann sage ich, okay, ich schicke dieser Komponente jetzt keine Requests mehr.
Genau. Ne? Also es hat im Grunde vor allem zwei Vorteile. Zum einen gebe ich dem anderen Service die Möglichkeit, sich zu erholen. Also gerade dann, wenn er irgendwie dann Schwierigkeiten hat, sich zu erholen, wenn er dann weiterhin Anfragen bekommt. Also das macht vielleicht vor allem auch Sinn, wenn bestimmte Ressourcen oder Ähnliches vollgelaufen sind, die dann irgendwie erstmal abgearbeitet werden müssen, mhm, auf der gegenüberliegenden Seite. Als auch gibt es mir die Möglichkeit, schneller reagieren zu können auf diesen Fehler. Ne? Also wenn ich weiß, dass der Service jetzt die nächsten 5 Minuten nicht korrekt antworten wird, dann muss ich ihn nicht fragen und muss nicht auf eine fehlerhafte Antwort warten, sondern kann eben direkt entsprechend auf diesen Fehlerzustand reagieren, ne? Sei es durch einen Vorweg, den wir vorhin besprochen haben, mhm, oder durch eine Fehlermeldung an den Nutzer. Ich kann diese Funktion gerade nicht ausführen, weil
weil es einen internen Fehler gibt. Versuchen Sie später nochmal sozusagen. Genau. Oder auch, dass diese Aufgabe erstmal in eine Queue gespeichert wird und dann später nochmal verschickt wird, oder?
Genau, das wäre auch eine Möglichkeit. Ja. Genau, eine einfache andere Möglichkeit ist im Prinzip eine Strategie zu fahren, dass ich irgendwelche Retries oder Ähnliches einbaue. Ne? Das heißt, wenn ich ein System aufrufe und ich bekomme keine Antwort oder, mhm, vielleicht auch eine Fehlerantwort, dass ich das dann einfach normal versuche. Ne? Das weil es können beispielsweise Probleme auf Netzwerkebene passieren, dass ein Fehler, also dass ein Service nicht antwortet.
Ja.
Es können natürlich auch temporäre Fehler im Service sein, weil er vielleicht irgendwie gerade neu deployed wird und deswegen nicht erreichbar ist, und dass das ganze Handling da nicht sauber gemacht worden ist. Genau, das heißt, eine einfache Möglichkeit, vielleicht sowas erstmal abzudecken, ist selber so einen Retry-Mechanismus einzubauen, der zeitversetzt die Anfrage dann nochmal rausschickt, genau, die er eigentlich rausschicken wollte.
Das heißt, ich mache dreimal einen Retry und wenn es dann immer noch nicht geklappt hat, dann nutze ich den Circuit Breaker und warte nochmal weitere 5 Minuten und versuche es dann nochmal zu schicken, oder?
Die Kombination, also das ist vielleicht, genau, das ist vielleicht ein Punkt, den man grundsätzlich halt beachten muss. Und ich glaube, das ist auch die Frage, die du meintest. Also zum einen habe ich, also ich fange da vielleicht ein bisschen vorne an, wenn das in Ordnung ist. Zum einen habe ich unterschiedliche Lösungsstrategien, um bestimmte Problemszenarien zu adressieren. Und deshalb macht es gegebenenfalls auch Sinn, natürlich auch mehrere Lösungsstrategien in meinem Service umzusetzen oder vorzusehen. Mhm.
Ich
kann das schon kombinieren, genau. Ich muss aber natürlich aufpassen, dass ich bestimmte Lösungsstrategien dass sie nicht in Konflikt kommen. Ne? Mhm. Also das, was wir jetzt ja gerade besprochen hatten, ich habe einen Circuit Breaker und im Zweifelsfall dem anderen Service die Möglichkeit zu geben, sich zu erholen und ich keine Requests rausschicke. Und wir haben gerade die Lösungsstrategie beschrieben, dass ich eigentlich Retries machen möchte und im Zweifelsfall dann wieder doch mehr Requests an den Service schicke, obwohl er gerade fehlerhaft geantwortet hat. Das heißt, ich muss mir bei solchen Sachen immer überlegen, ob ich konfliktäre Lösungsstrategien nutze. Und wenn ich das nutze, muss ich mir überlegen, genau, wie diese miteinander koexistieren können. Ne? Mhm. Also in dem Fall ist es genau so, ich nutze grundsätzlich Retries, weil ich weiß, dass warum auch immer bei jedem zehnten Request mal der andere Service einen Schluck auf hat und nicht antwortet.
Ja.
Wenn ich aber sehe, dass er 5-mal oder 10-mal hintereinander fehlerhaft antwortet, weiß ich als Service, dass da grundsätzlich was nicht funktioniert.
Ja.
Und dann würde ich entsprechend dann diesen Circuit-Breaker-Mechanismus nutzen.
Also man versucht es nicht unendlich weiter, sondern man bricht irgendwann den Versuch ab und macht ein anderes Handling.
Genau. Okay. Das, wo ich auch aufpassen muss, ist, ich habe Lösungsstrategien, die ich auf verschiedenen Ebenen oder Stellen einarbeiten kann. Ne? Mhm. Um bei den Retries zu bleiben, ich kann das programmatisch direkt im Code lösen. Mhm. Ne? Einfachste Möglichkeit wäre im Prinzip nur eine Vorschleife, die ich 3-mal versuchen würde mit so einer Abbrech-Condition. Ich habe aber auch im Zweifelsfall bestimmte Komponenten oder Services zum Beispiel in meiner Infrastruktur. Also ein konkretes Beispiel, beispielsweise, wenn ich irgendein Service Mesh oder ähnliches nutze, mhm. ne, und der durch meinen Kubernetes-Cluster dann bereitgestellt wird, da habe ich auch die Möglichkeit, auf Netzwerkebene im Prinzip ja auch Retries durchzuführen, dass ich hier aufpasse, dass ich das auch nicht in die Quere komme, beziehungsweise ich sollte hier einfach klare Regeln festlegen, welche Lösungsstrategien wo implementiert werden müssen, ne? Weil ansonsten habe ich im Zweifelsfall das Problem, aus meinem Java-Code würde ich 3-mal versuchen, den anderen Service wieder aufzurufen.
Ja.
Das wird nicht funktionieren. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass der andere Service nicht erreichbar ist.
Mhm.
Und dann habe ich nochmal auf Netzwerkebene im Prinzip, ne? Also das, wo der Service Mesh im Prinzip eingreift, hätte eine ähnliche Regel. Der würde es auch nochmal 3-mal funktionieren. Das heißt, aus meinem Java-Prozess würde ich 3 Requests rausschicken und für jeden Request, der im Prinzip diese Netzwerkebene dann erreicht, würde dann mein Service Mesh im Prinzip dann auch nochmal 3 Requests machen, weshalb ich dann sind wir bei 9 lande. Und das ist, glaube ich, auch nicht das, in der Regel nicht das Verhalten, was ich haben möchte. Das heißt, was hier hilft, sind einfach klare Verantwortlichkeiten dort zu trennen. Also ich sollte mir darüber Gedanken machen und das entsprechend definieren und dann auch irgendwo dokumentieren und niederschreiben.
Das bedeutet, es gibt schon aber eine Daseinsberechtigung für solche globalen Regeln, wie in unserem System müssen alle Services den Circuit Breaker beispielsweise mittels Service Meshes implementieren und wir haben das einfach für alle Services eingeschalten, weil wir haben halt ein Service Mesh gefunden und alle sollen das jetzt benutzen. Es gibt schon eine Daseinsberechtigung dafür oder meinst du, das ist generell Quatsch und jedes Service sollte sozusagen selbst entscheiden dürfen, nutzen wir jetzt in unserem Service Mesh Proxy einen Circuit Breaker, ja oder nein?
Es gibt eine Daseinsberechtigung, das würde ich aber auch, also ich würde das nicht mit einer klaren Antwort, also aus meiner Sicht ist beides möglich. Okay. Und es gibt gute Gründe, weshalb ich das so machen möchte oder so machen möchte. Mhm. Das hängt immer stark von den, das hängt sowohl stark von den technischen Anforderungen ab, aus meiner Sicht, als auch von dem, wie die Teams in so einem Unternehmen dann auch beispielsweise agieren. Ne? Also wie viel Verantwortung beispielsweise sind die Teams gewohnt, selbst zu übernehmen. Ne? Das kann ja auch ein Prozess sein, der sich dann entwickelt. Also vielleicht möchte ich am Anfang erstmal vieles global eingestellt haben, damit es erstmal drin ist. Ja. Und sukzessiv kann ich dann auch mehr solcher Thematiken in die Teams verlagern. Von daher ist aus meiner Sicht beides möglich. Ich kann aber auch mit einer Landschaft leben, in der es grundsätzlich viele globale Regeln gibt. Ne? Das hat alles Vor- und Nachteile, die ich dann einfach im Zweifelsfall abwägen muss.
Ich glaube, das Spannendste wird dabei zu argumentieren, wer ist denn jetzt nun verantwortlich? Ich glaube, das ist eher das Spannende, also die organisatorische Kommunikation.
Das ist das, genau. Also einmal das auszumachen und ansonsten das, was aus meiner Sicht gut funktioniert, ist, wenn es irgendwo ein Regelset gibt, ne, Richtlinien, Vorgaben oder ähnliches, die dann genau diese Trennung dieser Verantwortlichkeiten definiert. Ne? Also es kann beispielsweise so eine Makroarchitektur sein, die solche Regeln vorgibt, ne, die auch grundsätzlich andere Regeln vorgibt, woran sich jede Komponente im System sich daran halten muss. Und da kann ich natürlich genau diese Verantwortlichkeiten dann auch verankern, die das definiert, für was ein Modul oder ein System selbstverantwortlich ist und was gegebenenfalls auch global geregelt wird und wo ein System dann im Prinzip dann ein Einzelsystem kein Mitspracherecht hat, jetzt mal ganz hart gesagt.
Mhm. Eine Maßnahme, über die wir noch nicht gesprochen haben, ich aber angekündigt habe, war Bikeheading. Was ist mit Bikeheading? Wo implementiere ich das und kann ich das kombinieren mit anderen Maßnahmen?
Also Bikeheads, sinngemäß kommt es ja von daher, dass ich versuche, gewisse Fehlerressourcen oder Fehler zu isolieren. Ne? Mhm. Und eine Möglichkeit ist grundsätzlich, Ressourcen im Prinzip in gewisse Gruppen zu gruppieren, ne? Dass ich dort gewisse Pools habe. Das Einfachste wäre auf Anwendungsebene beispielsweise, wenn ich für bestimmte Aufgaben nicht meine gesamten Threads irgendwie zur Verfügung stellen würde, sondern dass ich dort nur einen Pool von Threads bereitstelle, was dafür sorgt, dass, wenn ich im Prinzip diesen Prozess berechnen möchte, dass er maximal zum Beispiel nur sich von 5 laufenden Threads bedienen kann, die er dafür nutzen kann, um diese Berechnung zu tun. Mhm. Und das hat den Vorteil, dass, wenn meine Anwendung grundsätzlich mit mehr Threads arbeiten könnte, dass andere Prozesse in meiner Anwendung weiterhin funktionieren könnten, selbst wenn diese Berechnung gerade unter Last steht. Ne? Und im schlimmsten Fall, wenn ich das nicht hätte, all meine Threads dann blockieren würde und dann andere Funktionalitäten nicht mehr bereitstellen kann.
Das bedeutet, für meine Cash-Cow oder für mein wichtiges User-Szenario habe ich mehr Threads zur Verfügung als für so nebenläufige Aktivitäten, die nicht so wichtig sind für das System, die nicht so kritisch sind für das System.
Also genau, ich kann das natürlich einmal über die Anzahl oder ich kann das grundsätzlich darüber steuern, wie viele Ressourcen ich solchen Pools jetzt in dem konkreten Fall gebe. Es geht aber vor allem auch um die Idee, dass ich diesen Ressourcenpool beschränke, dass ich nicht Gefahr laufe, dass durch einen Fehler oder ähnliches oder durch Einwirkung von außen, durch einen böswilligen Angriff beispielsweise, der dann bestimmte Berechnungen mehrmals triggert, dass meine gesamte Anwendung im Prinzip außer Fecht setzen würde, weil dann gewisse Ressourcen dann komplett für diesen Prozessschritt blockiert werden würden.
Ja.
Ich kann das natürlich, genau, ich kann das, also der eine Schritt ist, ich überlege mir gewisse Ressource-Pools, um im Prinzip zu bestimmte Fehlerquellen dann zu isolieren, wenn diese auftreten. Kann natürlich dann diese Ressourcenpools aber auch dazu nutzen, um eine Priorisierung damit indirekt festzulegen, indem ich gewissen Ressourcenpools mehr gebe oder weniger gebe. Mhm. Sollte ich in der Regel auch tun. Genau, das ist das eine. Ich kann dieses, ich glaube, das kennen wir ja, also ich kann das natürlich auch auf Infrastrukturebene auch umsetzen.
Bikeheading.
Genau. Das machen wir ja in der Regel auch. Also das Einfachste ist natürlich auch, ich kann natürlich auf Infrastrukturebene auch bestimmten Prozessen gewisse Ressourcen bereitstellen. Das wird vor allem dann interessant, wenn ich mich in so einem Cluster befinde und irgendwelche Container oder ähnliche starte. Mhm. Will ich im Zweifelsfall ja auch nicht, dass ein Container plötzlich amok läuft und die ganzen Ressourcen von dieser Instanz, wo der gerade läuft, sich im Prinzip nimmt und ja, dass andere Container dann nicht mehr laufen können.
Ja. Ne, das heißt, also du meinst wirklich Ressourcenlimitierung für den Container, Resource Limits und Requests, genau. Darüber reden wir. Okay, wenn wir über Kubernetes reden würden, muss ich dazu sagen.
Genau.
Ja.
Ich kann natürlich auch, das ist auch eine Möglichkeit, da wird es natürlich auch wieder ein bisschen komplizierter, je nachdem, was ich damit erreichen will, kann das aber natürlich Sinn machen, dass ich versuche, bestimmte bestimmte Nutzergruppen irgendwie auch versuche zu gruppieren. Also ich habe eine Menge an Nutzer, die kann ich unterteilen. Ne? Wir können jetzt mal von dem einfachen Beispiel ausgehen. Ich unterteile die einfach nach dem Anfangsbuchstaben von dem Vornamen. Mhm. Das heißt, ich habe beispielsweise dann auch, nehmen wir an, wir haben 26 Instanzen, wo meine Anwendung drauf läuft. Und ich sorge immer dafür, dass Personen mit dem Anfangsbuchstaben A auf Instanz 1 landen, mit dem Anfangsbuchstaben B auf Instanz 2. Und wenn ein Nutzer genau dieses Fehlerszenario kreiert, wie auch immer, dass er im Prinzip nur dafür sorgt, dass die eine Instanz ausfällt oder nicht mehr funktionsfähig ist, dass aber alle anderen 25 Instanzen noch funktionieren. Das hat halt den Vorteil, dass dann eine gewisse Nutzergruppe, das sind dann blöderweise alle Leute mit dem von Anfangsbuchstaben A, dann nicht mehr das System nutzen können, aber dafür können noch 25 andere Nutzergruppen. Ne? Also es wären dann immer noch der Großteil meiner Anwender können weiterhin ihr System nutzen.
Und was ist, wenn alle diese Instanzen, alle 26 Instanzen dieselbe Datenbank verwenden, dann würde die Datenbank ja durch A überlastet werden beispielsweise und alle anderen Instanzen würden davon auch in Mitleidenschaft gezogen werden. Wie löst man das auf?
Das kann ich, also genau, ich muss natürlich immer darauf achten, wie dann im Zweifelsfall dann diese einzelnen Instanzen dann doch noch indirekt zusammenhängen. Das kann durch eine gemeinsame Datenbankverbindung passieren. Ich kann natürlich aber dieselbe Strategie auf mehreren Ebenen dann fahren. Ne? Das heißt, ich habe nicht mehr eine gescherte Datenbank für alle Gruppen nutzen, sondern ich habe dann auch in dem Fall sehr vereinfacht gesagt 26 Datenbankinstanzen für jede Instanz. Das ist eine Möglichkeit. Ich kann natürlich aber auch versuchen, das Ganze über eine Datenbankinstanz abzudecken und dort versuchen, auf Datenbankebene dann gewisse Ressourcenisolierung dann umzusetzen. Das geht natürlich auch. Das hängt
vielleicht durch wieder Connection Pools und
genau.
Ja, okay. Das heißt, es geht schon, also ich, mit Bulkheading kann ich auf jeden Fall auch noch andere sehr codenahe Mechanismen kombinieren. Weil das sozusagen sich nicht widerspricht.
Genau. Ja.
Ja. Okay, also gerade Bulkheading ist ja auch schon, wenn man das auf Infrastrukturebene implementiert, schon ganz schön aufwendig, ganz schön teuer, weil diese ganzen Instanzen kosten ja wieder Rechenkapazität, dementsprechend ist der Betrieb dann ganz schön teuer. Wie entscheide ich mich jetzt für die einen Maßnahmen und die anderen Maßnahmen? Also wenn ich Architekturentscheidungen treffe, dann nutze ich meistens ein ADR, ein Architecture Decision Records. Das mache ich wahrscheinlich hier auch, oder? Wir haben festgestellt, wir brauchen mehr Resilienz für System XY und wir haben verschiedene Alternativen. Es gibt folgende Maßnahmen, je nachdem. Manche Maßnahmen können dann aufgelistet werden, irgendwelche Resilienzmaßnahmen, wie wir gerade besprochen haben. Und dann könnte zum Beispiel entschieden werden, okay, welche dieser Maßnahmen bietet das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis, oder?
Genau, also wir haben ja schon darüber gesprochen. In der Regel sind die Maßnahmen ja, kommen nicht umsonst oder gratis.
Ja.
Vielleicht gibt es manchmal wenige, die dann doch gratis kommen, aber die meisten nicht. Und wie das auch bei vielen anderen Sachen ist, ich habe einmal natürlich die Kostenabwägung auf der einen Seite, aber ich habe natürlich auch, wenn ich jetzt das Qualitätsmerkmal Verfügbarkeit oder nehmen wir es jetzt in dem Fall vielleicht auch Resilienz nehme, die Eigenschaft, die ich irgendwie in meinem System hinzufügen möchte, habe ich prinzipiell immer potenzielle Eigenschaften, die dagegen sprechen könnten. Das muss man natürlich immer von der konkreten Eigenschaft dann sich angucken, ob das so ist und auch von einer konkreten Lösung, die man dann im Zweifelsfall dort implementiert. Wenn ich jetzt dran denke, sehr vereinfacht gesagt, wenn wir versuchen, zwischen den einzelnen Komponenten dort Lösungen zu etablieren, ne, die gewisse Sachen machen, kann das natürlich beispielsweise im Performanceverlust mit einhergehen.
Woher kommt der Performanceverlust?
Wir haben ja von beispielsweise drüber, also Performance im Sinne von für den Endnutzer, dass er im Zweifelsfall länger auf seiner Seite warten muss.
Also wenn ich Retries mache zum Beispiel und dem Nutzenden nicht Bescheid gebe, Achtung, das System ist nicht verfügbar, sondern die Retries, das dauert natürlich eine Weile. Ja.
Oder kann zu einer größeren Verzögerung dafür sorgen, als wenn ich jetzt immer nur einen Request machen würde.
Das stimmt, ja.
Das ist ein Punkt. Ich habe natürlich grundsätzlich immer den Punkt, dass jede oder in der Regel jede Lösung eine gewisse Komplexität wieder mit sich führt. Ne? Ich muss mir im Zweifelsfall irgendwelche Retry-Mechanismen einbauen. Ich muss mir so einen Circuit-Breaker-Mechanismus einbauen. Vieles gibt es auch heutzutage in Bibliotheken, die ich dann natürlich einfach einfügen kann.
Ja, aber das Schwierige ist ja die Einstellung des Circuit Breakers. Also wann er wirklich das macht, was er soll und mich nicht behindert.
Das ist das eine. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, mit jeder Lösung, die ich neu hinzufüge, wächst ein bisschen die Komplexität meines Gesamtsystems und beeinflusst in der Regel oder häufig dann auch die Wartbarkeit meines gesamten Systems. Mhm. Das heißt, ich muss überlegen, je mehr Lösungsstrategien ich im Zweifelsfall einbaue, desto hört sich als auch extremer an, als es in der Realität ist, aber nichtsdestotrotz ist es also auch nicht zu vernachlässigen. In der Regel wird dann durch die Wartbarkeit natürlich ein bisschen negativ davon beeinflusst. Ne? Sei es jetzt auch durch, wenn es Bibliotheken gibt, die das Ganze für mich abnehmen oder einen Großteil abnehmen, bis auf die Konfiguration, da können wir auch im Zweifelsfall nochmal drüber sprechen. Ich habe natürlich trotzdem eine neue Abhängigkeit drin, ne, die ich einmal konfigurieren muss, im Zweifelsfall anpassen muss. Ich muss die auf dem aktuellen Stand halten. Das sind natürlich alles Aufwände hinzukommen, die nicht da wären, wenn ich das nicht tun würde. Genau. Eine weitere Trade-off-Entscheidung, die man da im Zweifelsfall treffen muss, ist im Prinzip die Abwägung, wie resilient mein System sein möchte und wie viel Innovation möchte ich zulassen. Weil je weniger Innovation, je weniger Änderungsimpulse ich von außen gebe, und das ist in der Regel ja häufig mit Innovation geht das einher, desto weniger Fehlerszenarien können eintreten und desto resilienter wird natürlich mein System. Das heißt, ich habe im Prinzip diesen Konflikt zwischen, wie innovationsfähig ich sein möchte, also beispielsweise wöchentlich neue Features irgendwie ausliefern und zweifelsweise irgendwie auch experimentell, versus, genau, ich möchte eigentlich ein resilientes System haben. Und das, was dort helfen kann, ist beispielsweise mit Error Budgets zu arbeiten.
Ja.
Dass ich im Prinzip mir ein gewisses Kontingent vorsehe für Fehler, was ich für ein gewisses Zeitintervall nutzen kann. Und abhängig davon, wie viel ich von diesem Budget dann aufgebraucht habe, kann ich dann noch weiterhin innovativ beispielsweise Features ausliefern. Oder wenn ich irgendwie feststelle, dass ich, weil das einfach unglücklich war, was jetzt durch neue Releases oder Ähnliches passiert ist und dadurch meine, ich nenne es jetzt mal wieder, Verfügbarkeit dann beispielsweise gelitten hat, dass ich mich dann dazu entscheide, erstmal diese Innovationsschiene etwas runterzufahren und mehr auf das Thema Resilienz zu setzen, unter anderem dann auch dadurch, dass ich weniger neue Features rausliefere, sondern
Ja, diese Error Budgets sind auch sehr gut, um im täglichen Doing zu priorisieren und nicht nur im täglichen, sondern wenn wir jetzt mit Sprints arbeiten, beispielsweise in einem Sprint Planning zu sagen, okay, wir nehmen ein paar Tickets mit rein, die an unserer Resilienz arbeiten, weil wir haben ja ein Budget. Ein Budget ist etwas Positives, das kann ich ausgeben und ich sollte das auch ausgeben. Das hilft sozusagen bei so einem Sprint Planning, sich die Freiheit rauszunehmen, auch etwas für die Resilienz zu tun und nicht immer nur Features zu klopfen. Finde ich sehr gut, wenn man so etwas einführt, ja.
Genau. Und vielleicht noch als Ergänzung, genau, wir haben jetzt ja gerade über Trade-offs-Entscheidungen getroffen, das muss ich ja auch bei anderen Themen machen und das, was sich dort in der Regel anbietet, ist dann auch ganz normal mit ADRs, ne, Architectural Decision Records, zu arbeiten. Mhm. Ne? Das heißt, ich habe eine Entscheidung, die ich zu treffen habe, habe dort jetzt in so einem konkreten Fall dann auch, muss dann die Überlegung treffen, welche Auswirkungen das auf bestimmte andere Eigenschaften meines Systems haben. Jetzt, also ich kann jetzt in dem konkreten Fall, wenn ich jetzt Circuit Breaker oder sowas einbauen möchte, kann man überlegen, hat das einen Einfluss auf meine Performance, hat das einen Einfluss auf meine Komplexität und dann im Zweifelsfall dann auch auf die Wartbarkeit meines Systems, als auch wie viel Kosten würden dahinter stecken. Das kann ich dann alles in diesen ADRs dann betrachten, festhalten und dann auch entsprechend habe ich dann auch die Dokumentation darüber, aus welchen Beweggründen dann diese Entscheidung dann getroffen worden ist. Ne?
Also ja, und auch da kann wieder die Definition von Qualitätszielen helfen. Also man sieht schon, normale Architekturarbeit, die wir tun sollten, hilft auch in diesen Dingen, Resilienz zu sorgen oder für die richtigen Entscheidungen zu sorgen.
Genau, für die richtigen Entscheidungen. Ja. Ne? Also es kann natürlich immer abhängig von den Qualitätszielen sein, dass Resilienz gar nicht so hoch priorisiert
genau,
ist wie andere Ziele.
Genau, eher Performanz und weniger Resilienz. Genau. Dann entscheide ich mich manchmal für manche Maßnahmen eben nicht.
Genau.
Ja, ich denke, wir können über dieses Thema noch weiterreden. Vor allem, es gibt ja nicht nur diese drei Maßnahmen, über die wir gesprochen haben. Es gibt ja noch viel, viel mehr technische Maßnahmen. Darüber könnte man auf jeden Fall auch noch sehr lange sprechen. Aber ich denke, das passt erstmal so. Und vielen Dank, dass ich mit dir sprechen durfte, Theo.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.